Luft Talk, der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
Hallo Carola.
Hallo Vera.
Ich grüße dich an diesem düsteren, kalten, feuchten Wintertag im
Was?
Neuen Jahr. Düster? Bei uns schon.
Es wird bei mir nicht hell. Hier scheint die Sonne. Echt? Ich habe eben schon gedacht, oh, jetzt wäre schöner Zeitpunkt zum Spazierengehen bei Sonne.
Die hatte ich gestern. Heute ist vorbei.
Ja, gestern. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Zu meiner Schande muss ich das gestehen, wie das Wetter gestern war. Aber gut, um offiziell nochmal unsere Zuhörer zu begrüßen, würde ich nochmal allen alles Gute fürs neue Jahr wünschen.
Ja, das wünsche ich auch allen Zuhörern. Alles Liebe, alles Gute, Gesundheit.
Genau, wollte gerade sagen. Und vor allem Gesundheit in der aktuellen Zeit.
Bleibt schön gesund.
Wir haben uns das ja schon gewünscht, schon vorm Jahreswechsel, zum Jahreswechsel so ungefähr. Aber das wünschen wir natürlich allen unseren Zuhörern auch.
Genau. Und auf dass wir in diesem Jahr noch viele schöne, spannende Podcasts miteinander erstellen, liebe Vera. Da freue ich mich schon drauf.
Genau. Vielleicht können wir hier nochmal einen Aufruf starten. Es gibt ja so viele Themen und natürlich gehen uns die Themen nicht aus, aber wenn Wünsche geäußert werden, dann können wir natürlich durchaus ein Thema auch mal vorziehen.
Ja.
Von daher wünschen wir uns und freuen uns wie immer über Rückmeldungen, über Feedbacks, über Bewertungen, über Fragen und auch natürlich über Themenwünsche.
Ganz genau. Also Feuer frei, schreibt uns und dann machen wir da irgendwas draus. Und wie du schon sagst, uns gehen ja die Themen nicht aus. Aber wir überlegen halt vorher schon mal so ein bisschen, was steht denn jetzt an? Auf was haben wir denn jetzt Lust auch drüber zu reden? Und heute ist unser Thema, ich glaube, das hatten wir so ziemlich am Anfang unserer Ausbildung, das Thema Hilfsmittel.
Genau, Hilfsmittel in der Hundeerziehung.
Genau, und da gibt es ja eine Menge. Wir haben uns ja eben schon mal so ein bisschen darauf verständigt. Und inzwischen sage ich immer, gibt es nichts, was es nicht gibt. Wir werden uns auf wichtige Dinge beschränken und dabei vor allem die Dinge ein bisschen näher beleuchten, die wir auch empfehlen, verwenden, benutzen, die wir für gut befinden. Und es gibt natürlich auch ganz viele Sachen, die zum Teil schon tierschutzrelevant sind und die Schmerzen verursachen oder irgendwelches Leid auch, werden wir auch was dazu sagen. Und natürlich muss ich das nicht immer mit der Meinung der Zuhörer decken, aber das ist das, was uns in den 14, 15 Jahren die Erfahrung gelehrt hat und auch was wir damals gelernt haben in der Ausbildung. Also das werden wir jetzt einfach mal so nach und nach besprechen. Ja, und auch wir beide haben Hilfsmittel benutzt bei unseren Hunden. Wir haben es ja schon öfter erzählt. Du brauchst es wahrscheinlich bei Hawk nicht so viel Zeug wie ich bei Tommy. Aber ich habe noch den Satz von der Andrea Beusmann, eine Mitarbeiterin von Martin Rutter im Ohr, die zu mir gesagt hat, du hast zwar jetzt eine Menge Zeug, was du so brauchst, aber du wirst es irgendwann nicht mehr brauchen. Und ich habe es lange gebraucht, das eine oder andere, aber tatsächlich vieles dann auch nicht mehr. Und das ist schon belastend, wenn du mit so viel Dingen dann losmarschierst und dich ausstattest wie so ein Bergsteiger, damit du den Hund irgendwie unter Kontrolle hast. Aber da muss ich gleich dazu sagen, ein Hilfsmittel war wirklich für mich super. Ich hatte so einen Bauchgurt, weil ich ja wirklich Mühe hatte, diesen 40 Kilo Toffel zu halten. Und den hatte ich, da hatte ich also eine Leine dran gehängt und dann konnte ich quasi mit meiner Körpermitte, mit meinem Powerhouse, haben wir im Pilates immer gesagt, und gleichzeitig meinen Händen den Hund, wenn es mal eine Situation gab, viel besser bei mir halten. Und ich hatte die Hände frei für andere Sachen. Naja, auf jeden Fall sind Hilfsmittel Dinge, die wir benutzen, um bestimmte Sachen besser und schneller zu erreichen, die das Zusammenleben mit dem Hund erleichtern und die erziehungstechnisch auch oft sehr, sehr hilfreich sind.
Ja, und man darf nicht vergessen, manchmal sind sie ja auch unumgänglich, also gesetzlich vorgeschrieben, zum Beispiel, wenn eine Leinenpflicht angesagt ist. Ne, dann, ich meine, eine Leine ist ja eben auch ein Hilfsmittel. Manchmal sind sie auch einfach sinnvoll für einen selbst, weil sie Sicherheit für den Mensch oder für den Hund bedeuten.
Ja.
Und wo du eben gesagt hast, Bauchgurt, den hatte ich jetzt so gar nicht in meinem Hinterkopf.
Deiner Liste?
Ja, hatte ich tatsächlich nicht, obwohl ich den selber auch nutze. Und zwar dann, wenn ich mit Easy joggen gehe. Dann hat der ein spezielles Zuggeschirr an und dann, ja, wie Canicross halt, ne? Dann darf der vor mir laufen und darf mich auch ziehen. Aber trotz allem hatte ich es nicht auf dem Schirm. Aber Frage, hattest du auch eine, gerade mal den Kugelschreiber gepetzt, eine meiner Spezialitäten?
Ah, schön, dein Gesicht. Okay. So, nochmal zu deiner Frage.
Hattest du auch eine, wie heißt das nochmal, nicht Panik?
Doch, so ein Panikhaken, Snap.
Panik-Snap. Ja, genau.
Genau, den hatte ich dran, damit ich im Notfall die Leine lösen konnte. Genau, kennt man ja aus dem Pferdesport, die einen oder anderen, die ein Pferd haben. Genau, da konntest du an so einem kleinen Stift ziehen und dann war das Ding offen und dann im Notfall lieber den Hund lösen, als sich mächtig auf die Nase packen. Und übrigens,
ja, vor allen Dingen, der hätte dich hinterhergezogen wie so ein Schlitten.
Ach, ist mir auch einmal passiert. Aber nicht wegen dem Gürtel, sondern weil ich dumme Kuh eine 20 Meter Schleppleine benutzt habe. Da reden wir nachher noch drüber. Weil ich dachte, der arme Hund muss ja auch mal laufen können, ne? Und dann schoss dieser Kerl, da war der so anderthalb in diese 20 Meter rein, aber mit vollem Karacho. Es war Sommer. Und ich sah aus wie so ein kleines Kind mit aufgeschlagenen Knien, Ellbogen und was weiß ich, alles blutete. Nee, aber ich muss heute auch lachen. Das sah bestimmt gut aus. Du, ich bin ein Stück geflogen. Und Tommy hat sich dann so umgedreht, guckte mich so ein bisschen verdattert an. Und ja, aber ich hatte einen Radfahrer bewahrt vor wahrscheinlich etwas Schlimmeren. Ich weiß es nicht mehr. Ja, also dämlich, 20 Meter Schleppleine.
Ich habe gerade das Bild vor Augen, ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal erwähnt hatten, aber ich habe gerade das Bild vor Augen, wo bei YouTube, keine Ahnung, wo
Wo die kleine Frau wegfliegt.
Ja, wo so eine ältere Dame eine Dogge an der Flexileine hat und ich weiß nicht mehr, ob sie oder eine andere Person Stöckchen geworfen hat.
Sie nicht, es war jemand anders.
Und dass der Hund dem Stöckchen hinterher und man sieht nur, der Hund läuft aus dem Bild und in dem Moment hebt die Frau ab und in einer waagerechten Haltung saust die eben auch aus diesem Bild raus. Ne? Ja, das ich will nicht wissen, wie diese ältere Frau da aufgeschlagen ist, aber dieser Anblick an sich, das sah halt lustig aus, ne? Aber die Sache war nicht lustig.
Nee, aber so ähnlich sah es bei mir, glaube ich, auch aus. Ich bin auch irgendwie so abgehoben und weg. Naja, also Schleppleine ist ein super Hilfsmittel, wirklich. Ich habe es auch lange gebraucht. Ich glaube, ich hatte 3 Jahre lang irgendwie das Ding an meinem Tommy dran. Aber man sollte sich sehr gut überlegen, wie lang die ist. Und ich sag mal so, ich finde 5 bis 7 Meter optimal. 10 Meter noch okay, aber alles, was drüber ist, nee. Also erstmal ist es viel zu viel Gebamsel, was man in der Hand hat. Und dann, wie gesagt, je mehr Schwung und Anlauf der Hund hat. Und selbst so ein 10-Kilo-Hund kann dich an der Stelle von Füßen reißen. Und ich muss es aber irgendwie handeln können. Und bei allen Hilfsmitteln, über die wir heute sprechen, ist es auch immer so, dass so ein gewisser Aspekt des Risikos dabei ist und man immer auch eine bestimmte Verletzungsgefahr im Hinterkopf haben muss. Und gerade bei Leinen. Da gibt's ja noch viel mehr, nicht nur dieses Hinterherfliegen, wenn der Hund da reinschießt und das Ding einfach zu lang ist, sondern man sollte natürlich Handschuhe anziehen. Wenn die so durch die Handflächen pfeift, gibt es schlimme Verbrennungen und schlimmere Verletzungen. Das will ich jetzt überhaupt nicht beschreiben. Aber die Leine kann schon an der Stelle große Verletzungen hervorrufen.
Ja, und also auch an den Knöcheln ganz gerne mal. Habe ich von letztem Jahr noch eine kleine Brandnarbe, wo ein Kunde in der Gruppe, als ich ihm was erklärt habe, schmeißt er mal eben einen Apportiergegenstand. Es hing nur eine französische Bulldogge dran, aber trotzdem, sie ist einmal um mein Bein gerannt und mein Bein hat die Schleppleine halt etwas gestoppt. Es war Sommer. So, aber gut, passiert halt, ne, Berufsrisiko sozusagen.
Ja, genau.
Aber es gibt ja nicht nur bei der Schleppleine ein Verletzungsrisiko, sondern auch bei einer ganz normalen Leine. Und ich sag mal, auch eine ganz normale Führleine ist ja ein Hilfsmittel, braucht man einfach, weil es hin und wieder ja auch Anleihenpflichten gibt.
Ja.
Und ich sag mal, da gibt es Kurzführer, es gibt eine ganz normale Führleine, die nur einen Meter hat und eine Schlaufe am Ende. Es gibt diese längenverstellbaren Leinen, da sind ja dann zwischendrin immer noch mal so Ösen. Auf die will ich jetzt gerade mal zu sprechen kommen, weil für mich sind es die bevorzugten Leinen, die benutze ich persönlich am liebsten, weil ich einfach, ich kann die auf kurz einstellen, auf so einen Meter, Meter 10 und ich kann die aber auch bis auf 1,80 Meter oder 2 Meter, je nachdem, kann ich die mal ein bisschen verlängern, ist, finde ich immer ganz praktisch. Ich persönlich mag auch lieber Flachleinen und mit Rundleinen kann ich gar nichts anfangen, die sind mir nicht gut in der Hand, aber das ist einfach Geschmackssache und Vorliebe.
Absolut.
Aber bei diesen längenverstellbaren Leinen, wo diese Haken in der Mitte sind, da muss man echt aufpassen, wie man die Hand in die Leine nimmt. Denn wenn der Hund da mal auf Zug kommt und die Leine rutscht und man rutscht mit dem Fingern in so eine Öse rein, das gibt oft böse Fingerbrüche und auch wenn die Leine, wie das ja viele Menschen, und ich muss dazu sagen, meistens beobachte ich das bei Männern, die dann eben mal cool so, um die Leine kürzer zu machen, nur so die Hand bewegen und die Leine so mehrfach um ihre Hand wickeln. Kennst du das?
Oh ja,
Das ist so die eine Sache, die ich immer, also ich finde sie sehr ungünstig und es hat auch nichts mit, man hat die Leine entspannt in der Hand, weil wenn ich die Leine schon verkrampft in der Hand habe, dann überträgt das ja auch eine gewisse Stimmung, eine gewisse Haltung vom Halter auf den Hund.
Ja.
Oder die Halter, die Leine so knautsch, knautsch irgendwie um die Finger gewickelt, so um die Hand wickeln, ist mir selber mal passiert. Da hatte ich noch Hawk und ich war mit ihm zu irgendeiner OP, bin ich morgens um 7 in die Tierklinik. Und ich bin halt ausnahmsweise mal nicht so aus der Haustür wie normal, denn normalerweise gehe ich aus der Haustür, gucke erstmal rechts und links und wenn die Luft rein ist sozusagen, darf mein Hund hinterherkommen. Und an dem Morgen, ich war halt bepackt, ich hatte noch eine Tasche mit einer Wolldecke für ihn drin und war sowieso total aufgeregt, weil vor einer Vollnarkose ist man ja immer so ein bisschen, ne, als Hundemutti ist man da schon ein bisschen aufgeregt und um die Uhrzeit habe ich halt auch niemanden erwartet. Naja, aber okay, da kam halt aus der Nachbarschaft ein anderer Rüde und das war nicht unbedingt so die Liebe unter den Hunden und naja, Hawk ging vor mir die Treppe runter und machte dann so einen Satz nach vorne und dann, ich weiß nicht genau, ob der Finger in diesem Haken steckte, also in dieser Öse oder ob einfach nur die Leine einmal um meinen linken Mittelfinger gewickelt war. Auf jeden Fall kam die Leine auf Spannung und es knickte den Finger so ein bisschen ab. Es war nicht gebrochen. Aber es war erstmal geschwollen und ich kann sagen, es hat wochenlang geschmerzt. Ich war nicht beim Arzt, ne? Also ich kann jetzt nicht genau sagen, was es war, aber das war mir nochmal eine Lehre. Und deswegen, ich weise Kunden immer darauf hin, wenn ich sehe, dass die so Sachen etwas ungeschickt angehen. Ne? Ich sage dann zwar immer, es ist jetzt kein Muss, aber ein gut gemeinter Tipp. Ja, da gibt es halt so ein paar Gewohnheiten.
Mm.
Okay, das zur, ja, wir hatten Schleppleine, Länge und normale Leine. Dann wollen wir vielleicht gerade bei den Leinen bleiben. Da gibt es ja dann auch
Ja,
noch die
wobei ich noch mal kurz sagen,
Mocs. Okay,
ganz
ja,
kurz noch mal zur
gerne.
Schleppleine sagen möchte, weil das ja sehr wichtig ist und da sind wir beide einer Meinung, das weiß ich. Die Schleppleine bitte immer nur ans Brustgeschirr
Oh
dran
ja, ganz
machen.
wichtig.
Niemals ans
Ja.
Halsband. Weil wenn die da reinrasseln, die kriegen so einen heftigen Ruck am Hals. Also das ist noch eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn die Leine so lang ist, unbedingt am Brustgeschirr befestigen.
Ja.
Ne?
Und ich würde dazu noch was hinzufügen, und zwar entweder dient die Schleppleine als Schleppleine und sie schleppt hinterher, dann würde ich
Ja.
persönlich aber eher keinen Griff hinten dran haben, sondern dann hat die ein einfach nur eine Leine ohne Ende. Griff kann auch mal sein, je nachdem, wo man spazieren geht. Und wenn ich die Schleppleine in der Hand halte, dann wäre es anzuraten, die Schleppleine auch manuell auf- und abzuwickeln und damit zu arbeiten und nicht nur die Schleppleine in der Hand halten, damit der Hund nicht abhauen kann und man dann gleichzeitig auf dem Handy rumdaddelt.
Das ist sehr ungünstig, genau.
Ja, also wie gesagt, da kann dann auch wirklich ein kleiner Hund, der von 10 oder 7 Meter hinter dir losrast, 10 Meter, 5 Meter, 7 Meter nach vorne, der kann dann auch schon mal einen ausgewachsenen Mann aushebeln. Das sollte
Natürlich.
man nicht vergessen.
Ja, genau. Ich würde es halt grundsätzlich auch so machen, dass man die Schleppleine benutzt, um mit dem Hund halt auch zu arbeiten, wenn es nicht möglich ist, das ohne Leine zu tun. Dass man also wirklich ein Apportiertraining macht oder Suchspielchen und halt verhindert, wenn der Hund zum Beispiel einen großen Jagdtrieb hat, dass er die Zusammenarbeit mit mir beendet und dem Reh hinterherjagt. Also, dass man da einfach immer ein bisschen Kontrolle hat. Ansonsten muss der gar nicht so viel Spielraum haben. Und wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, es ist auch eher kontraproduktiv, mit dem Hund spazieren zu gehen und den an einer 10-Meter-Schleppleine eine Stunde lang sein Ding machen zu lassen, sodass er sich
Ja.
verselbstständigt und dann Sachen tut. Das haben wir ausführlich in dem Podcast über die Spaziergänge besprochen, die was mit Jagen, was mit Sexualität, was mit Territorium zu tun haben und die nicht unbedingt förderlich sind für die Beziehung zwischen Mensch und Hund. Da müssen wir jetzt gar nicht so viel drauf eingehen, weil wir das schon mal sehr genau besprochen hatten. Aber ich würde die Schleppleine eher benutzen, um, wie gesagt, ein Training zu machen mit dem Hund, eine sinnvolle Beschäftigung. Oder auch, es geht auch an der Schleppleine ein Reizangeltraining. Ich halte dann immer mit einer Hand die Angel, wo eine Beute dran hängt, der Hund darf hinterherhetzen. Und in der anderen Hand gehe ich dann mit der Schleppleine mit. Das ist übrigens auch der einzige oder fast das einzige, wo ich mal so eine Flexileine benutzen würde. Die haben wir ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt, weil ich glaube,
Haben
das,
wir?
naja, ich glaube, offiziell hast du die am Anfang schon mit, oder? Na, ist egal. Also
Egal,
Flexileine
gibt's ja auch noch.
gibt's auch noch. Da können wir auch gleich mal 3 Sätze zu sagen. Da bin ich eigentlich sonst gar kein Fan von. Aber immer wieder kommen Leute mit diesem Ding an und dann empfehle ich denen auch dringend, da nochmal drüber nachzudenken. Wie gesagt, wir können ja nur Empfehlungen aussprechen, aber von der Flexileine bin ich echt überhaupt kein Freund, überhaupt gar nicht. Da sind schon so viele blöde Sachen passiert und wir haben ja gerade über Verletzungen gesprochen. Ich sehe immer noch einen Mann mit so einer Flexileine, einen Schäferhund dran, bei mir am Gelände langlaufen. Plötzlich fängt der Schäferhund an zu rennen, weil er einen Hund wahrscheinlich gesehen hat. Und dieser Mann wollte ihn dann, das war so eine dünne Flexileine. Es gibt ja auch dickere. Aber ich glaube, um einer dickeren wäre es fürchterlich gewesen. Er wollte ihn aufhalten und griff so in diesen dünnen Strick und,
Passiert unweigerlich
Tja.
einmal, oft kein zweites Mal,
Nee.
aber einmal passiert's jedem.
Genau. Und was auch tatsächlich oft passiert, ist, dass die Leute, unachtsam sind und das geht ja auch mal schnell und dieses Handteil, diesen ollen, schweren Griff da loslassen. Und wenn du dann einen sensiblen Hund hast und hinter dem flüchtigen Hund scheppert dieser Griff hinterher, ist nicht witzig für den Hund. Es ist
Nein,
nicht
auf gar
witzig.
keinen
Ich
Fall.
hatte mal
Auf
einen
gar keinen
ganz
Fall.
sensiblen Hund, das war ein Shiba Inu, werde ich nie vergessen. Der Mann konnte danach, nachdem das passiert ist, diese Straßen, wo er mit diesem scheppernden Handteil langgelaufen ist, das hat er genau gemerkt, wo das war. Die ist der Hund nicht mehr langgelaufen. Mhm. Ging nicht.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Ja, also wie gesagt, deswegen Flexiline. Und ich finde auch, dass mit diesem Knopf, mit dem Feststellen und Loslassen so schwierig, dann ist es halt auch ungünstig, weil es ist ja ständig Zug auf dem Halsband, wenn ich die Leine am Halsband habe.
Und der Hund... Halsband, Flexileine am Halsband, finde ich, geht gar
sowieso,
nicht.
Sowieso, ne, haben aber viele.
Aber auch am Halti haben die Leute.
Also, naja, das ist ja auch so ein Thema. Also jedenfalls ist ständig Zug drauf und dann lernt der Hund auch noch, wenn ich mich richtig reinhänge, gibt das Ding nach. Also für die Leinführigkeit, finde ich, ist das sehr kontraproduktiv. Also eher Gift.
Muss ich dir recht geben, wobei ich zu meiner Schande gestehen muss, dass ich bei Easy irgendwann auch mal eine Flexileine angeschafft habe. Mhm. Und habe die auch hin und wieder benutzt. Ich habe sie jetzt lange, lange nicht benutzt. Aber es gab halt einfach Zeiten, wo ich sehr viel unterwegs war und dann mal in einer fremden Umgebung mit dem, keine Ahnung, so 10 Minuten einfach nur mal, dass der sich mal die Beine vertreten konnte, weil er einen ganzen Tag oder halt viel Zeit im Auto verbracht hat. Und wenn dann Kackwetter ist und ich einfach nur mal wirklich den Kopf frei kriegen will, und das ist ja, ne, wir wissen es ja, Spaziergang mit Hund, ne, so gibt's ja nicht, und du sollst ja beim Hund sein und nicht mit deinen Gedanken sonst wo. Aber Easy ist einer der Hunde, der sehr, sehr fein darauf reagiert, wo ich gerade mit meinen Gedanken bin. Mhm. Und da ging es dann wirklich drum, okay, der kann jetzt nicht abhauen, ich muss jetzt nicht großartig aufpassen.
Ja.
Aber ich habe die Flexileine nie ans Halsband gemacht. Mhm. Und die wurde sehr dosiert eingesetzt. Aber trotz allem sag ich natürlich auch bei Kunden, ich habe die fürs Training in der Regel nicht eingesetzt, mit Ausnahme von älteren Menschen, denen ich keine Schleppleine mehr zumuten kann, weil die das einfach nicht mehr gehandelt kriegen.
Ja,
ne?
Das verstehe ich.
Und die Gefahr besteht, dass die dann, dass der Hund mal um die rumläuft, wenn die sehr dynamisch sind und die eingewickelt werden oder ja, dann bei sowas nutze ich das schon. Und ich habe immer im Kopf, dass Martin uns während der Ausbildung mal erzählt hat, dass er sowas gerne nutzt, aber immer auch festgestellt, so ungefähr 1,50 Meter oder 2 Meter bei Hunden, die an der Leine aggressives Verhalten zeigen. Und irgendwann die Leine mal losstellt und wenn der Hund dann losrasen will zum anderen Hund, um zu testen, sagt er irgendwann so, oh Mist, die Leine ist ja heute länger, und stoppt dann ab. Mhm. Oder ob der wirklich durchstartet und bis dahin wollen würde. Ne? Das wäre nochmal vielleicht so eine Einsatzmöglichkeit. Aber um einen Hund zu erziehen, wenn da noch viele Dinge im Argen liegen, ist es tatsächlich kein sinnvolles Hilfsmittel, weil, wie du eben schon gesagt hast, die Leine ist dauerhaft auf Zug. Und also jeder darf das mal probieren. Wenn man den Griff in der Hand hat und der Hund zieht, dann merkt man das nicht. Aber wenn man selber mal den Haken in die Hand nimmt und den Griff hat jemand anders, dann merkt man schon, was da für ein Zug drauf ist.
Mhm.
Und wer so ein Ding schon benutzt, ich will jetzt keine Werbung machen, ne? Und ich werde nicht dafür bezahlt, aber ich finde, dass es einen deutlichen Unterschied macht, ob man eine wirkliche Flexileine hat oder ob man so ein No-Name-Ding hat. Ich hatte mal so ein No-Name-Ding als Werbegeschenk gekriegt, die hat man nicht mal einen Tag gehalten. Sie ist einmal reingerannt, puff, war das Ding hinten abgerissen.
Echt?
Und genau.
Ich habe mit den Dingern überhaupt gar keine Erfahrung, weil bei Tommy, das wäre gar nicht gegangen, hätte ich das
nicht gemacht. Nee, bei Rock habe ich das auch nicht gemacht. Der ist so ein großer Hund an so einer Leine.
Ich mag eben, ich mag die Dinger nicht und fertig. Und ich finde auch die Verletzungsgefahr, wir haben ja vorhin schon mal gesagt, oder du hast erzählt, von einer Schleppleine war es, die sich bei dir ums Bein gewickelt hat, die kannst du aber loslassen. Und wenn du bei der Flexileine dieses Problem hast, der Hund rennt bei jemandem um die Beine drumherum, was Hunde ja öfter mal machen, haben wir auch schon mal besprochen, um zu begrenzen. Und du kannst das Ding halt nicht loslassen, diesen Griff, weil du ja Angst hast, dass der Hund dann traumatisiert wird. Also herzlichen Glückwunsch, das ist nicht schön. Und von daher, naja, wie gesagt, muss jeder selber wissen, aber ich finde die Teile einfach nicht so günstig. Nee.
muss ich dir zustimmen. Ich habe das, ich bin ja ein ehrlicher Mensch und deswegen sage ich, ich habe sowas schon auch benutzt, finde es aber nicht sinnvoll, nutze es in der Regel im Training nicht und habe sie selber jetzt auch schon ewig nicht mehr in Benutzung gehabt.
Ja, na gut.
Was ist mit Moxon-Leine? Vielleicht sollten wir die noch mal kurz erinnern. Nicht erinnern, Entschuldigung.
Ja, die kann man erwähnen,
meine ich natürlich.
Genau. Wird ja häufig beim Agility eingesetzt und bei der Jagd. Also vielleicht erstmal zur Erklärung. Da ist quasi, du brauchst kein Halsband, du streifst dieses Ding um den Kopf, dass die Schlaufe für den Hals mit dabei. Wichtig ist natürlich, dass da ein Stopp dran ist, dass das Ding sich nicht zuzieht und den Hund wirkt. Und ich finde, für einen Hund, der leinenführig ist, wo es wirklich nichts mehr zu diskutieren gibt zwischen Mensch und Hund, ist das auch voll okay. Ja. Weil es geht einfach schnell, zack, zack, hast du die Leine mal dran und ab. Und,
aber nicht für einen Hund, der Leinenführigkeit lernen soll.
Nein, also man auf gar
nennt,
keinen Fall.
Man nennt sie ja auch häufig Retriever-Leinen, ne? Weil die im Retriever-Kreisen sehr häufig genutzt wird. Weil mit den Hunden macht man ja häufig Apportiertraining und wenn die dann schluckt man das drüber und dann bleiben die nicht hängen, weil sie kein Halsband
haben. Ja, genau, das ist der Hintergrund.
Aber wie du schon sagst, also erstmal würde ich das auch nur empfehlen, wenn du einen Hund mit einem Finger führen kannst.
Genau.
Wenn die Leine auf dem Finger hängen kannst und der Hund läuft an lockerer Leine und du kannst sie mit einer Hand halten, dann ist das okay. Aber ansonsten sind die Teile ja auch immer relativ dünn. Ich sag mal maximal so dick wie mein Zeigefinger.
Das wäre schon sehr dick, ja. Dicken.
Genau. Und ansonsten sind die ja eher ganz dünn. Und wenn da die Leine auf Spannung kommt, auf Zug kommt, dann knockt es den Hund auch mal kurz die Blutzufuhr am Kopf aus.
Ja.
Ne, also das ist ähnlich wie diese Kettenhalsbänder, also Bürgerhalsbänder letztendlich, ne? Also diese Dinger ohne Zugstopp, die es ja sowohl als Ketten oder als Strick gibt.
Ja, genau.
Ja, das wäre jetzt die negativen Aspekte davon.
Genau. Also Halsbänder können wir ja nachher vielleicht nochmal drei Sätze zu sagen. Und auch Halsband, wie breit das sein sollte und so, da sollten wir nachher nochmal kurz was zu sagen. Lass uns nochmal kurz ein paar Leinen besprechen, die vielleicht auch nicht so günstig sind. Was ich wirklich sehr ungünstig finde, ist so eine Beinleine.
Ich habe die Dinger.
Genau. Ja, also man kann sich das so ein bisschen vorstellen mit etwas Fantasie. Das nutzen wahrscheinlich die Leute beim Joggen, nehme ich mal an. Jedes Mal, wenn du einen Schritt machst, dann kommt da so ein Zug auf das Halsband oder aufs Brustgeschirr, je nachdem, wo es dran ist. Also es ist so ein ständiges Rucken, glaube ich, dran.
Also versuch das Ding mal zu beschreiben. Beim Joggen kannst du sowas doch gar nicht benutzen, da fällt es auf die Fresse.
Warum machen die warum nehmen die denn das überhaupt? Ich weiß gar nicht, wozu man das Ding nimmt.
Also Beinleine, ne, das ist ein Teil, das ist, ich weiß nicht genau, ob das nur am Bein befestigt ist oder auch einmal um die Taille. Auf jeden Fall ist der untere Teil am Oberschenkel.
Genau.
Das ist wie so ein Gürtel, der einmal um den Oberschenkel gemacht wird.
Ja.
Und da dran ist da ein relativ kurzes Teil, vielleicht 30, 40 Zentimeter.
Genau.
Mit dem Karabiner, was am Hund befestigt wird.
Mhm.
Und ich kenne das Teil daher, dass vor vielen Jahren, und zwar zu der Zeit entweder kurz vor dem, wo wir die Ausbildung bei Martin begonnen haben, oder zu der Anfangszeit, da kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern, aber da gab es eine dunkelhaarige junge Frau, die das hieß, glaube ich, damals die Hunde-Nanny, und die hatte diese Beinleine häufiger im Einsatz und die hat die Leine immer benutzt für Hunde, die nicht leinenführig waren. Weil du hier dem Hund nicht groß Spielraum geben kannst, ne?
Mhm.
Aber du musst einem Hund, also müsstest dann auch kräftemäßig dem Hund entgegenhalten. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich einen Leinenrambo so ab 25 Kilo am Bein hängen hätte und der würde losrennen, der würde mir einfach das Bein wegziehen. Also
ja, geht gar nicht.
Nee, also muss man auch jetzt, glaube ich, nicht weiter drüber sprechen, also, gell?
Ich, keine Ahnung, wer sowas benutzt. Aber ich habe es schon gesehen und ist für den Hund nicht schön, weil er, wie gesagt, ständig so einen Ruck bekommt. Und wie du schon sagst, ne, wenn da ein Hund reinrasselt, zieht ja, dich und von den Füßen.
Und genau. Wenn man die Hände frei haben will, dann nutze ich doch eher einen Bauchgurt oder genau. Es gibt ja auch diese Leinen, wie sie Jäger halt häufig benutzen, die man so einmal quer über die Schulter hängt, mhm. Dann hat man auch die Hände frei. Oder man kann sich die Leine, je nachdem wie stark und wie gut der Hund leinenführig ist, auch einfach an einem Gürtel oder so mal festmachen. Genau. Ne? Also so, das geht ja auch, wenn es darum geht, dass man die Hände frei haben will. Aber eine Beinleine, ich wüsste nicht, dass die einen positiven Effekt hätte.
Nö, wüsste ich auch nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Nö. Aber nochmal zu der Leine, die man sich so umhängt oder an den Gürtel hängt, da ist es auch wichtig, dass man schon ein sehr großes Vertrauen in seinen Hund haben muss, dass der nicht mal losschießt, weil da ist die Verletzungsgefahr auch groß. Deswegen hatte ich ja so einen ganz breiten Carnicross-Gürtel, so hieß das Ding auch, eigentlich mal zum Joggen ursprünglich gedacht, damit wenn Tommy mal zieht, und ich hatte aber wirklich nur eine kurze Leine dran, dass ich da da was entgegensetzen kann und quasi hier in der Mitte den gut halten kann. Also den am Gürtel, ne, hätte ich auch nicht haben wollen. Naja, gut. Was ich noch im Kopf habe, ist so eine Leine mit so einem Koppel für mehrere Hunde.
Oh, ja, habe ich kürzlich noch gesehen. Also jetzt, ich war ja über Weihnachten und Silvester in Spanien.
Ja.
Und da habe ich sowas gesehen, dass ein Mann da
in Spanien, gucke.
Aber man muss dazu sagen, die Hunde waren tatsächlich leinenführig und das, was ich gesehen habe, sah jetzt nicht so katastrophal aus, aber es ist natürlich eine blöde Sache, ne? Weil der stärkere Hund, der entscheidet immer, wo es hingeht.
Ja, und die anderen werden irgendwie alle mitgezottelt und naja, und ich finde es auch ganz schwierig, weil die laufen ja dann vor dem Menschen so ziemlich dicht an dicht und dann reicht da so ein kurzer Blick und dann sagen die sich, guck mal, da ist ein Hase und pam, ziehen die an und da, also, nee. Und mit Leinenführigkeit hat das, glaube ich, auch nicht viel zu tun. Also die Dinger finde ich jetzt auch nicht so günstig, aber naja. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten jemanden in der Ausbildung, der hatte so ein Ding. Weißt du, wen ich meine?
Nee, tatsächlich nicht.
Sag jetzt keinen Namen, ich sag's dir später. Naja, auf jeden Fall fand ich das damals schon irgendwie ungünstig und ja, würde das auch nicht empfehlen, sowas. Nee. Dann hatten wir vorhin schon mal besprochen, es gibt auch eine Leine mit so einem Klapp oder Pfiff.
Ja, genau.
Das kann den Hund natürlich total verunsichern, wenn der zieht und es macht dann jedes Mal Klapp oder pfeift oder irgendwas. Finde ich auch nicht so günstig. Also das Geräusch soll den Hund quasi erschrecken, wenn er zieht. Dadurch erreicht man ja dann, dass der Hund ein Meideverhalten zeigt und eventuell nicht mehr an der Leine zieht. Aber ich will ja nicht, dass der Hund vor Angst nicht mehr an der Leine zieht oder weil er halt irgendwas vermeiden will, sondern der soll zu mir einen guten Draht haben, eine gute Beziehung und mir entspannt folgen, weil es zwischen uns stimmt. Das ist ja das Ziel, haben wir ja auch schon besprochen. Also ich empfehle das nicht, weil der Hund kann auch verunsichert werden in Bezug auf die Umwelt, weil das vielleicht mit was anderem verknüpft und nicht so richtig weiß, wo das herkommt. Was natürlich auch passieren kann, wie bei allen Korrekturen, der kann abstumpfen, also desensibilisiert werden.
Ja, wenn er nicht so sensibel ist, dann weiß er im Vorfeld schon, dass das Geräusch, also ob es jetzt ein Klappen oder ein Piepen ist, jetzt kommt und dann juckt es ihn nicht. Und wenn die Leine mal straff ist, also beim Piepen weiß ich es nicht, aber das Klappen funktioniert ja nur, wenn der Hund einmal ruckartig in die Leine zieht.
Dann klappt es nicht mehr.
Ja, genau. das dauerhaft an der Leine ziehen, wir werden sicherlich auch noch nachher mal über so ein Krallenhalsband oder mein Kettenhalsband das kurz erwähnen, was ja jetzt auch nicht auf unserer Seite zu den positiven Hilfsmitteln steht. Hatte ich ja, muss ich gestehen, unwissenderweise in den Anfangszeiten mit meinem Dobermann auch mal genutzt, weil man das so auf dem Hundeplatz eben empfohlen hat, ne, Schäferhundeverein. Heute, ja. Gott sei Dank, also ne, werden ja auch die Vereine anders. Aber Ich kann nur sagen, natürlich war dem das unangenehm, wenn der ruckartig in so ein Kettenhalsband oder in so ein Krallenhalsband reingezogen hat. Aber der hat einfach ganz schnell kapiert, er hält das Ding einfach dauerhaft auf Spannung, weil dann tut's ja auch nicht mehr weh. Also oh Gott. Ich habe ja dieses Krallenhalsband, die Dinger sind ja innen abgerundet. Ne? Ich habe ja sowas nicht benutzt, was angespitzt war oder so. Mhm. Und dann, oh, dann haben die halt so ein bisschen straffes Halsband um den Hals gehabt. Aber Schmerzen fügt es eben dann zu, wenn die da mit einem Ruck reinspringen.
Genau. Und wie gesagt, es kann den Hund traumatisieren, es kann zu einer Fehlverknüpfung kommen, dass die den Schmerz mit was anderem verknüpfen. Ja. Es kann auch ein Fluchtverhalten auslösen. Und es ist einfach nicht beziehungsorientiert und deswegen nicht empfehlenswert. Überhaupt nicht. Was auch noch eine fiese Geschichte ist, ich hatte mir mal aufgeschrieben, das heißt Signalleine. Das ist so eine Leine, die ist ziemlich dünn, die geht unter dem Bauch lang, schneidet in die Genitalien des Hundes ein, wenn er zieht. Und ist natürlich sehr schmerzhaft. Und da natürlich greift man auch manchmal zu einem Strohhalm. Das habe ich auch gemacht, aber nicht damit, sondern mit was anderem. Ich erzähle es nachher noch. Damit der Hund irgendwie gut an alleine läuft, aber das, wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, wenn so ein dünnes Teil da durch die Genitalien geht und dann da dran gezogen wird, also das ist schon Tierquälerei aus meiner Sicht.
Und auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich erinnere mich auch an so eine Wickeltechnik, wo man eine Leine, ich glaube eine Schleppleine oder irgendwie so eine breitere Leine auf jeden Fall, am Halsband. Also so habe ich es in Erinnerung. Ne? Ich will das jetzt nicht behaupten, dass es exakt so war. Am Halsband befestigt hat, hat es dann einmal nach hinten und dort um den Bauch gewickelt. Mhm. Also ne, da, wo der zusammengezogene, der höher gezogene Teil beim Hund ist, wenn man den seitlich sieht.
Ja.
Und dann hinten über den Rücken, von da aus hatte der Mensch die Leine dann in der Hand. Und wenn der Hund jetzt gezogen hat, dann hat sich das ganze Konstrukt natürlich am Bauch zusammengezogen. Ja, klar, ne, führt zu Meideverhalten. Der Hund zieht nicht, weil es ihm wehtut. Aber es hat ja überhaupt nichts damit zu tun, dass der Hund sich am Mensch orientiert, was eigentlich der Sinn der ganzen Sache ist und nicht... Der Hund zieht nicht mehr, weil er Meideverhalten zeigt, weil ihm irgendwas wehtut. Ne, das ist sicherlich Ansichtssache und wir besprechen ja hier immer nur Dinge, die unsere Meinung und unsere Einstellungen widerspiegeln. Ja. Und derer gibt es ja auch viele unterschiedliche. Aber wie gesagt, es geht hier um unsere Einstellungen und um Meinungen. Und das kann es nicht sein.
Ganz genau. Ja, Vera, ich würde sagen, dann verlassen wir mal das Thema Leine. Weil wenn ich so auf die Uhr gucke, wir haben noch maximal 20 Minuten. Und dann würde ich noch ganz gerne so ein paar Dinge zu Halsbändern und zu Brustgeschirren sagen. Und dann mal gucken, was wir noch an Hilfsmitteln schaffen. Vielleicht fassen wir uns jetzt ein bisschen kürzer. Und ja, also bei Halsbändern, wir hatten es ja schon ein paar Mal erwähnt, gibt es ja auch verschiedene Dinge, also Kettenhalsbänder, Gesundheitswürger, den Namen finde ich ja besonders prickelnd.
Was ist das denn? Habe ich noch nie gehört.
Gesundheitswürger?
Ja.
Habe ich mir damals aufgeschrieben, weil ich das schon so unsäglich fand, diesen Begriff, während der Ausbildung. Das Würgerhalsband wird Gesundheitswürger genannt.
Ach du liebe Güte.
Ich sag dir. Ja. Ja, dann Stachelhalsband, hatten wir auch schon kurz was dazu gesagt. Normale Halsbänder und Halsbänder mit integrierter Leine. Also haben wir gerade schon drüber gesprochen, über die Moxon-Leine. Also was ich zum Halsband grundsätzlich sagen möchte, ich hatte mal ein so tolles Halsband für meinen Hund. Das war so klasse. Das war sehr, sehr breit. Und es hatte mal eine Physiotherapeutin gesagt, es sollte ungefähr so breit sein wie der Nasenspiegel des Hundes, weil ungefähr so breit ist wohl der Halswirbel. Und damit das da nicht so drauf langscheuert, sondern den Halswirbel umschließt, sollte die Leine, das Halsband des Hundes so breit sein wie die Nase. Das hatte uns mal eine Physiotherapeutin gesagt. Fand ich auch nett, den Tipp, genau. Und ich hatte mal ein ganz, ganz schönes, breites Halsband für meinen Tommy. Das hatte ich sogar geschenkt bekommen. als ich auf einer Messe war und nebenan war ein Messestand mit Halsbändern, die haben die handgefertigt, auch auf den Hund angepasst, also das passte wirklich perfekt. Und die hatten quasi so eine Rundung, so einen Ausschnitt für den Kehlkopf, sodass da auch nichts gequetscht wurde. Dieses Halsband trägt bis heute der Hund von meinem Sohn, der hat es also von meinem Tommy übernommen, der Baloo, der hat also genau so einen dicken Hals. Und also das habe ich geliebt, dieses Halsband. Und das erfüllte alle Kriterien, die für mich ein Halsband erfüllen muss. Also es war sehr breit, es war aus Leder, es muss verstellbar sein. Ne? Natürlich, Sommerfell, Winterfell, da gibt es einen Unterschied. Und da sollte man das immer so einstellen, dass es wirklich gut sitzt. Ich sage immer so, zwei Finger sollte man drunter schieben können.
Aber nicht hochkant, sondern flach.
Flach, genau. Der Verschluss muss sehr stabil sein. Da hatte ich einmal mit meinem Tommy eine Scheißerfahrung. Der hatte so ein normales Halsband mit so einem Plastikverschluss. Mhm. Und dann hatte ich den da dran irgendwie am Auto befestigt, weil ich mal kurz was klären wollte. Und ich habe es gar nicht gesehen. Er sah ein Pferd, schoss los, dieses Plastikteil zersprang und er stand vorm Pferd. Das werde ich nie vergessen. Mhm. Ich weiß noch, Simone hat damals zu mir gesagt, renne in die andere Richtung. Ich habe es auch getan und Gott sei Dank kam Tommy. Oh, da ist mir mal kurzzeitig das Herz stehen geblieben. Aber danach habe ich nie wieder eine Leine benutzt mit so einem blöden Plastikverschluss, weil ich da dann gesehen habe, der ist vollkommen instabil.
Dinger gibt es ja auch mit so einem Sicherheitsverschluss. Das heißt, dann musst du den
Plastiknüppel
nochmal durch so einen Metallring schieben und dann erst wird es zugemacht, weil dadurch wird die Zugentlastung von dem Plastikverschluss entlastet. Leider versteht das nicht jeder, wie man dieses Halsband zumacht, sondern die machen dann ganz normal den Plastikverschluss zu und dann hängt dieser letzte Schnipsel, wo dann die Öse für die Leine dran ist, für den Karabiner, die hängt dann irgendwo rum und dann erfüllt das natürlich nicht seinen Zweck. Und bei diesen Kunststoffhalsbändern mit diesem Plastikverschluss, wenn das schöne breite Halsbänder sind, finde ich, ist da auch nichts gegen einzuwenden. Die sind halt sehr leicht, ne? Hat ja auch was. Ja. Aber man muss halt einfach im Kopf haben, dass sich diese Schiebedinger mit der Zeit immer verschieben, die lockern sich. Das heißt, ich muss permanent gucken, ist das Halsband noch richtig eingestellt? Wenn ich solche Halsbänder benutze und der Hund ist ausgewachsen, dann kriegt der ja nicht jeden Tag einen dickeren oder einen dünneren Hals, dann habe ich das einfach immer mit so zwei, drei Stichen mit einem Faden zusammengenäht. Dann kann sich die Bänder können sich nicht mehr verschieben und so bleibt das Halsband auch immer auf der gleichen Stellung arretiert. Sollte der Hund dann aus irgendeinem Grund mal einen dickeren oder einen dünneren Hals kriegen, dann trennt man eben diesen Faden einmal auf und stellt es neu ein und gut ist.
Ja. Ja, genau. Also Material haben wir schon gesagt, Nylon ist okay, Leder ist okay, muss man halt pflegen. Auch diese Biotane-Halsbänder, ne? Biotanes Material ist ja fast ja an wie Kunststoff. Das ist das, was es in vielen, vielen Farben gibt. Auch Schleppleinen gibt es ja davon. Die finde ich einfach sehr praktisch, weil man kann die mit einem feuchten Lappen schnell wieder sauber machen. Und das ist auch ein schönes, leichtes Material.
Nicht nur mit einem feuchten Lappen. Ich mache die feuchte Schleppleine, bevor ich sie in die Hand nehme, immer mit einem kleinen Tüchlein, was ich dabei habe, immer trocken, also wenn sie nass ist.
Oder so. Ja, auf jeden Fall ist das Zeug ganz praktisch. Genau.
Ja.
Die mag ich sehr. Aus Metall finde ich Halsbänder nicht sehr praktisch. Da können die Haare sich verziepen und einklemmen. Die Haut kann eingeklemmt werden. Es ist auch nicht so bequem. Also ich finde, die tun schon weh. Ich sag dann manchmal zu den Leuten, legst du doch einfach mal am Hals, um deinen eigenen Hals und zieh mal dran. Dann merkst du, dass es unangenehm ist.
Ja, und bei den Metalldingern, also ich meine, ein normales Metallhalsband, so in dem Sinne gibt es ja nicht. Es gibt ja nur Metalldinger, die sich zuziehen.
Nee. Nee. Ich hatte auch schon welche,
die Metallhalsband, was man richtig fest einstellen kann. Weil es
schick aussieht. Ja, gibt's. Also hatte ich tatsächlich schon. Ich sage ja, Vera, es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber wie gesagt, Metall finde ich nicht so günstig. Und auch jetzt in dieser kalten Jahreszeit, es wird ja auch eiskalt. Und wenn der Hund jetzt nicht so viel Fell hat.
Genau. Und nicht wenn schön. Du einen hellen Hund hast, wenn du einen hellen Hund hast, färben die Metalldinger ja, immer stimmt. ab.
Ja, das sieht dann auch.
Ne? Beim schwarzen Hund siehst du es halt nicht, wenn da das Metall an Metall reibt und ja. dieser ganz, ganz feine Metallstaub, der ja. setzt sich halt einfach am Fell ab und genau. Es gibt auch viele Hunde, die darauf allergisch reagieren, also muss man einfach auch mal sehen, aber gut, das sieht man ja dann.
Ja. Ja, was wir vielleicht noch erwähnen sollten, jetzt ist ja gerade Winter und die Tage sind relativ kurz. Es wird zwar jetzt gerade wieder besser, aber
Leuchthalsbänder.
Die Leuchthalsbänder. Also, da muss man auch natürlich erstmal gucken, ob das den Hund nicht allzu stark verunsichert. Ich kenne ganz viele Hunde, die so ein Ding dran haben und damit gut klarkommen. Aber auch das würde ich in kleinen Schritten ausprobieren. Was ich nicht so günstig finde, ist, wenn das so blinkert.
Auch so also, tannenbaummäßig, so lichterkettenmäßig.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass das einen Hund ein bisschen kirre macht. Also wenn ich Hund wäre und bei mir würde es ständig am Hals blinkern.
Ja.
Nee. Ja. Also die Dinger finde ich nicht so günstig. Ansonsten ist das natürlich nicht so schlecht, wenn es jetzt so stockdunkel ist und man muss ja irgendwie am späten Nachmittag nochmal raus oder abends, dass man da so ein bisschen gucken kann, wo der Hund ist.
Also bei den Halsbändern kenne ich so, dass die meisten unterschiedliche Einstellungen haben. Also du kannst einmal einstellen, dann blinkt's, dann blinkt's langsamer und dann leuchtet's halt dauerhaft.
Mhm.
So kenne ich solche Dinge habe ich für easy.
Okay. Du, ich hatte so ein Ding Blinken, nie, aber das
wird mich wahnsinnig machen.
Ja, finde ich auch. Okay. Gut, über Stachelhalsbänder braucht man, glaube ich, nicht großartig reden. Das ist ein absolutes No-Go, haben wir schon mal gesagt, genau.
Kurz gesagt,
genau. Was ich so schräg finde, ich hatte mir mal aufgeschrieben, es gibt ein Oberländer-Halsband. Das sieht außen aus wie ein ganz normales Halsband und hat
und innen hat Stacheln, ja genau.
So ein Scheiß. Da wird es also auch noch vertuscht. Also wenn, sollte man schon dazu stehen. Aber nee, absolutes No-Go. Und ich weiß noch, ich hatte mal einen Kunden, da habe ich echt gedacht, ich fall vom Glauben ab. Der hat dann zu mir gesagt, ja, das hat er überhaupt gar nicht gemerkt. Dann habe ich es noch angefeilt. Selbst das merkt er nicht. Und dann habe ich zu dem gesagt, hast du dir schon mal den Hals angeguckt? Der hatte sehr viel Fell, der Hund. Der hatte da eine Kruste dran. Also, ne, das hat geblutet. Ja, das merkt er trotzdem nicht, das schmerzresistent. Oh, da war ich so sauer. Also, es ist echt unsäglich, dem Hund da so viel Schmerzen zuzufügen. Aber wir haben es ja vorhin schon gesagt, wenn man mit Schmerz arbeitet, kann es sein, dass man noch eine Schippe und noch eine Schippe und noch eine Schippe drauflegen muss, also den Schmerz tatsächlich immer mehr verstärken muss, damit es noch wirkt, weil die Hunde sich dran gewöhnen. Und wenn denen was wichtig ist, rasen die da trotzdem rein. Es ist beim Hund, der nicht so schmerzempfindlich ist, tatsächlich nicht so selten.
Und du musst ja auch einfach mal überlegen, wenn, ich nehme jetzt als Beispiel mal eine Hundebegegnung, ne? Das kann ja auch die Katze sein oder ein Wild, was auch immer.
Mhm.
Aber wenn ein Hund bei einer Hundebegegnung in die Leine springt und es tut jetzt noch am Hals weh, denn klar, bei dem sensiblen Hund führt das vielleicht zu Meideverhalten, aber es führt eben auch beim sensiblen und beim nicht sensiblen Hund dazu, dass die diesen anderen Hund immer mit Schmerz und mit seinem Mensch verbinden, was ja den anderen Hund auf Dauer nun mal nicht besser werden lässt.
Genau, die berühmte Gefahr der Fehlverknüpfung hatten wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen.
Genau.
Das ist immer so. Also ich lache mich gerade innerlich kaputt. Wir haben gerade über das blinkende Halsband gesprochen. Und immer, wenn ich zu dir gucke, blinkt bei mir hier irgendwas. Und
ja, weil das aus deinem... Ich aber, das kommt aus deinem Kopfhörer. Das ist so ein blaues Lichtchen. Ja.
Ist das schon immer so, dass es so blinkt? Ich merke das gerade zum ersten Mal. Das macht mich gerade kirre.
Kann ich dir nicht sagen. Ich sehe nur, dass das immer hier bei dir so einen blauen Punkt auf deinem Pulli ist.
Ja, und wenn ich den Kopf hoch mache, dann sehe ich das so unter mir blinken und wenn ich nach unten gucke, ist es weg. Ja, also Blinkhalsband ist Käse. Ich merke es gerade noch mal sehr deutlich. Oh Gott, okay.
Du, vielleicht so. Sprechen wir noch mal über Brustgeschirre, die wir ja
unbedingt
generell im Training einsetzen.
Unbedingt.
Gehen da noch mal ein bisschen näher drauf ein. Und dann können wir ja andere Sachen sowohl positiv als auch die negativen Sachen noch mal ein bisschen, genau, einfach mal aufzählen und benennen, aber wir werden jetzt nicht dazu kommen, alles nochmal eingehend zu besprechen. Und mal ehrlich, bei den negativen Sachen finde ich das auch nicht unbedingt erwähnenswert. Ne?
Also, nee, finde ich
weil
auch.
Weil die allesamt ja negativ sind.
Richtig.
Aber lass uns doch mal bei den Brustgeschirren anfangen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Macharten. Grundsätzlich ist das eine Sache der Vorliebe auch vom Hund. Ne? Es gibt ja diese Norweger Geschirre, die einen relativ großen Kopfeinstieg haben. Die sind ganz einfach anzuziehen, aber eben auch für den Hund ganz einfach auszuziehen, wenn er rückwärts geht. Also Norweger Geschirr sind die vorne einen breiteren Gurt haben um die Schulter. Und damit wird der Hund in der Vorwärtsbewegung ein bisschen eingeschränkt. Ich selber nutze lieber Brustgeschirre, die einen kleineren Kopfausschnitt haben und die so einen breiteren Latz, wie so ein Ringer-T-Shirt, zwischen den Vorderläufen haben, dann unterm Bauch durchgehen und dann hinten auch mit so einem Verschluss auf dem Rücken oder an der Seite zusammengemacht werden.
Ja.
Ja, was beim Brustgeschirr halt eigentlich, finde ich, das Wichtigste ist, dass die eine gute Passform haben und dass der
absolut, ja.
Der Gurt, der vom Rücken unter den Bauch läuft, dass da naja, vielleicht kann man auch sagen, so nasenspiegelbreit oder ein bisschen mehr.
Schön breit Platz und ist gut gepolstert.
Zwischen der Achsel, also wo das Bein endet, bis da, wo der Gurt anfängt. Da muss Platz sein, weil sonst, wenn der Hund seine Beine beim Laufen nach vorne und nach hinten bewegt, scheuert der sich unter der Achsel wund.
Ganz genau.
So, das ist das, was ich wichtig finde.
Und ich finde noch wichtig, dass auf jeden Fall das Schulterblatt nicht behindert wird durch so ein Querstriemen, sondern dass es immer frei schwingen kann. Das hat uns so ein Professor gesagt, dass es das Allerwichtigste ist. Und das siehst du auch bei den ganzen Hunden, die Schlittenhundesport, Zughundesport machen. Der Schulterbereich ist immer frei, damit das wirklich alles locker schwingen kann und über dieses freischwingende Schulterblatt, ja, das schubbert, genau. Also ich hatte nämlich früher so ein K9-Geschirr und da war das blockiert, das Schulterblatt. Und das ist auch wiederum nicht günstig für den gesamten Bewegungsapparat. Das kann dann auch zu Blockaden kommen in der Wirbelsäule. Und wie gesagt, der Hund ist eingeschränkt in der Bewegung. Also das sollte man wirklich dabei berücksichtigen. Und was natürlich wichtig ist, dass es gut passt, hast du eben schon mal gesagt, dass man den Hund langsam dran gewöhnt. Und es kann auch sein, dass man 3, 4, 5, 6 Geschirre ausprobieren muss, weil nicht immer ist es gleich ersichtlich, dass irgendwo was reibt oder unbequem ist. Und es ist nun mal ein Ding, was der Hund da plötzlich am Körper hat und was er in den meisten Fällen nicht gleich so ohne weiteres akzeptiert. Also muss man sich da wirklich ein bisschen Zeit lassen und wirklich gucken, dass es super gut passt.
Ja, wobei ich sagen muss, was das Brustgeschirr angeht, habe ich nur ganz, ganz wenige Hunde erlebt. Also ich glaube, es ist keine Handvoll, die das Brustgeschirr per se doof fanden. Was ich aber häufig erlebe, ist, dass es Hunde gibt, die sich das Brustgeschirr nicht gerne anziehen lassen und dann auch weglaufen und die Menschen immer sagen, der mag kein Brustgeschirr. Aber wenn er es anhat, bewegt der Hund sich ganz normal. Und es geht meiner Meinung nach definitiv in der Mehrzahl darum, dass die Menschen dem Hund das Brustgeschirr übers Anziehen versauen, weil die, wie kommt der Mensch? Der kommt von vorne, nimmt das Ding, beugt sich über den Hund, geht auf den zu und sagt dem ja körpersprachlich, weiche vor mir. Geh mal weg hier aus dem Weg. Und dann finden Hunde es halt auch blöd, wenn man denen was über den Kopf zieht. Und das Brustgeschirr ist jetzt eben mal nicht nur 2 oder 3 Zentimeter Halsband, sondern da ist ja ein bisschen mehr, was die so übers Auge, über den Kopf kriegen. Und ich selber hatte bei Easy auch das Thema ganz am Anfang, dass der sich das Brustgeschirr nicht so gerne anziehen lassen wollte. Ich habe es aber direkt erkannt und habe dann mit Leckerli gearbeitet. Ne? Ich habe dem einfach ein Stück Futter vor den Kopfausschnitt gehalten und dafür gesorgt, dass meine Hand, die das Brustgeschirr hält, stillhält und er freiwillig mit dem Kopf durch dieses Loch geht.
Genau.
Und ich kann dem das auch anders anziehen, aber ich mache das noch ganz häufig so, weil mir bricht kein Zacken aus der Krone, wenn der das Brustgeschirr so anzieht. Und genauso mache ich es jetzt. Der braucht ja bei der kalten Jahreszeit immer ein Mäntelchen oder wenn es regnet. Das ist auch kein Thema, aber warum soll ich es ihm denn nicht angenehm machen? Und er ist nun mal verfressen und dann kriegt er das Brustgeschirr und das Mäntelchen mit einem Leckerli angezogen.
Genau. Ja, also viel mehr müssen wir da jetzt vielleicht auch nicht zu sagen.
Vielleicht das ausbruchsichere Brustgeschirr noch erwähnen, ja, weil
das ist
viele Menschen glauben, dass ein Hund aus einem herkömmlichen Brustgeschirr schlechter rauskommt als aus einem Halsband. Dem stimme ich ganz und gar nicht zu. Wenn ein Halsband richtig eingestellt ist, dann kommt ein Hund aus einem Halsband schlechter raus als aus einem normalen Brustgeschirr. Und wenn ich einen Houdini habe, der weiß, wie er aus dem Brustgeschirr rauskommt, dann dreht der sich einfach rückwärts gegen den Zug der Leine, bringt das Brustgeschirr so, dass er sich lang macht, als würde man die Arme nach oben strecken. Und der Mensch geht weiter und zieht dem gerade das Brustgeschirr über den Kopf. Dazu gibt es ausbruchsichere Geschirre, die an der Seite, also vom Rücken unter dem Bauch durch, zwei Riemen haben. Und der eine ist an dieser schmaleren Stelle, also schon hinten am Bauch. Und da passt natürlich die dicke Brust vorne nicht durch. Also das sind die einzigen, die wirklich ausbruchsicher sind. Ansonsten ist ein Geschirr gut und positiv, aber nicht ausbruchsicher.
Genau. Vielleicht noch ein Erlebnis von mir zu einem Geschirr, was ich direkt in den Mülleimer geworfen habe, nachdem ich es ausprobiert habe. Wenn ich mich richtig erinnere, es ist ja jetzt auch schon ewig her, hieß das Ding Gentle Leader für Geschirr. Und dann stand da drauf, ja, Sie kriegen Ihren Hund innerhalb kürzester Zeit dazu, dass er ganz tipptopp leinenführig läuft. Und ich dachte so, oh, das ist die Lösung für mein Leinenführigkeitsproblem, weil Tommy hat ja unsäglich an der Leine gezogen. Dann habe ich ihm das angezogen, da war mir schon nicht ganz wohl dabei. Da liefen quasi zwei so dünne Stricke unter seinen Vorderbeinen lang und die mündeten dann oben auf dem Rücken in so einem Ring drinne. Da waren die dann verbunden und da war dann quasi die Leine dran. Und immer wenn der an der Leine gezogen hat, dann zogen sich diese dünnen Schlingen um seine oder unter seinen Achseln zusammen. Und der lief tatsächlich augenscheinlich relativ gut bei mir, aber ich kannte ja meinen Hund. Ich hatte so das Gefühl, der läuft wie auf rohen Eiern, der trippelte so komisch. Aber es war natürlich für mich angenehm, weil er zog nicht. Und dann, oh, ich werde das nie vergessen, es war ein sehr, sehr heißer Tag auch noch, ziehe ich dem das Ding aus und denke so, die dünnen Bänder waren irgendwie so komisch klebrig. Dann bemerkte ich, es war Blut. Das hat den blutig gescheuert. Oh, da habe ich erstmal geheult und dachte, Gott, was habe ich dem armen Hund angetan? Habe es direkt in die Tonne geworfen. Also es gibt schon kranke Sachen, aber auch ich habe nach jedem Strohhalm gegriffen, um irgendwie meinen Hund besser unter Kontrolle zu kriegen und mit dem irgendwie besser draußen rummarschieren zu können. Also das werde ich nie vergessen. Und das klang so toll, was auf dieser Verpackung stand. Naja, habe ich nie wieder benutzt. Tat mir auch furchtbar leid.
Wie mit allem. Wo es Leid gibt, wird Geld draus gemacht.
Ja.
Und definitiv ist es ja so, dass solche Hilfsmittel, die etwas abstellen sollen, in aller Regel über Meideverhalten arbeiten.
Genau.
Und was will denn ein Mensch? Er will seinen Hund unter Kontrolle haben. Und eigentlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Menschen mit ihrem Hund ein partnerschaftliches Verhalten haben wollen und nicht ihn beherrschen.
Ja.
Und das ist das, was einige Hilfsmittel auslösen. Wenn wir da dabei sind, erwähnen wir vielleicht noch das Halt die Harness, weil das ja
Hatte ich auch gerade im Kopf.
Brustgeschirr ist.
Das habe ich dann danach benutzt.
Das Halt die.
Mhm.
Genau. Halti oder Halti Harness? Gab es das Halti Harness damals schon?
Das gab es tatsächlich schon. Ich hatte erstes Halti und da hat sich Tommy aber rausgewunden. Wenn der richtig in Rage war, dann hat er so seinen Kopf hin und her geschmissen, dass der da rausgerutscht ist. Und da konnte ich machen, was ich wollte. Also ich hätte es ganz eng zuhalten müssen. Habe ich auch einmal tatsächlich getan, weil er sich so extrem gebärdet hat, wie so ein Irrer. Aber dieses Geschirr, da werde ich seinen Blick nie vergessen, das ging gut. Das hat ihn quasi so ein bisschen ausgehebelt. Also ich konnte ihn dann, wenn der was anfixiert hat, konnte ich ihn da rausholen. Ich habe ihn das angesprochen, ein Signal gegeben und dann habe ich ihn quasi wie so ein Pferdchen so ganz leicht rumgenommen. Es hat so ein bisschen über die Schulter ihn ausgehebelt. Da hat er mich angeguckt so nach dem Motto, hä, wie kannst du mich so auf die Art und Weise rumführen? Weil das hat da der nicht mit gerechnet. Aber das ging gut. Es war besser als das Halti. Weil ich musste ihn da auch nicht ewig dran gewöhnen. Halti ist ja immer, alles was am Fang ist, ist da ist ja uns sehr sensibel, auch mit viel Training verbunden. Habe ich auch alles ja, gemacht,
wie,
aber.
Wie Maulkorb, ne?
Ja, genau. Aber das, und man muss auch super genau sein bei dem Halti. Also der Hund wird auch nicht die ganze Zeit am Halti geführt, sondern da hatte ich dann auch die den anderen Karabiner am Halsband und ein Karabiner dann unten am Halti und ich habe ihn erst nach einem Signal dann mit dem Halti quasi versucht rumzunehmen, wie beim Pferd halt, ne? Dass ich den Kopf aus der Situation dann wegdrehe.
Genau, aber ich habe mir damals, als wir das Thema Hilfsmittel in der Ausbildung hatten, habe ich mir auch einen Halti bestellt. Einfach damit ich das in meinem Equipment habe für Kundenhunde, ne, wenn man das mal üben will. Und da habe ich mir die Beschreibung durchgelesen und da steht dann tatsächlich drin, du ziehst dem Hund das Ding an, machst die Leine unten an den Ring unter dem Kopf und dann kannst du losgehen.
Ja, nee, das geht gar nicht.
So war das damals beschrieben. Also erstmal muss man den Hund ans Tragen gewöhnen und dann ist der Hauptzug immer am Halsband oder am Brustgeschirr.
Ganz genau.
Und der kleinere Haken von einer Leine mit zwei Karabinern, der ist unten am Halti dran, also der Halti ist ja dieses Kopfhalfter, und damit wird der Hund nur umgelenkt und weil du den Kopf unter Kontrolle hast und der Hund ja eigentlich immer seiner Nase, also seiner, ne, wo er hinguckt, folgt, er kann ja nicht anders, und beim Halti-Harness ist das Ganze etwas einfacher, weil wenn ein Hund ein Brustgeschirr kennt, musst du ihn nicht dran gewöhnen.
Genau.
Und das Prinzip ist sehr ähnlich, nur dass du jetzt nicht den Kopf kontrollierst, was obendrein auch noch ein bisschen gefährlicher ist, sondern du hast vorne an der Brust ist nochmal eine Öse, wo der zweite Karabiner dran kommt. Und es gibt die auch in unterschiedlichen Ausführungen. Das Original heißt eben halt die Harness. Von dem Dr. Mackford oder Muckford irgendwie.
Robert Mackford heißt er.
Oder Robert Mackford, okay.
Genau.
Entwickelt. Und dieses Original hat halt vorne ein Stoffteil mit einer Öse drin. Die zieht sich etwas zusammen, wenn du anfängst, das zu nutzen. Das ist was, das nutze ich hin und wieder, wenn das Kräfteverhältnis Mensch und Hund nicht passt. Aber genau. Brauche es wirklich nur selten. Mit einem Halti habe ich auch nur selten gearbeitet. Seit es das Halti-Harness gibt, finde ich das dann eh besser. Aber boah, mir gehen manchmal die krass Grünen aus, wenn ich sehe, dass ein Mensch mit einer Flexileine die Flexileine nur am Halti hat, also an dem Kopfhalfter, und dann auch noch auf dem Fahrrad sitzt.
Ja.
Alles schon gesehen.
Ja.
Geht gar nicht. Aber wenn es richtig eingesetzt wird, und das sollte man sich, denke ich, von einem guten Hundetrainer, von einem Profi zeigen lassen, wie man das Halti und das Halti-Harness einsetzt. Denn was meiner Meinung nach auch keinen Sinn macht, ist, wenn ich die Leine nur vorne in den Karabiner vom Halti-Harness mache. Oder es gibt ja etliche Brustgeschirre, die vorne so eine Öse haben, wo du eine Leine einhängen kannst.
Ja.
Und ich sehe das in letzter Zeit verstärkt, dass die Menschen die Leine nur vorne haben. Klar, wenn der Hund jetzt in die Leine brettert, dann kann er nicht geradeaus, sondern er dreht sich automatisch in die Richtung des Menschen, ne? Weil die Brust wird ja ausgestoppt und der Popo geht erstmal nur eine Seite. Er kann nicht vorwärts ziehen, sondern er wird automatisch umgelenkt. Aber trotzdem finde ich es irgendwie aus meiner Sicht jetzt nicht so prickelnd, wenn ein Hund permanent an diesem Teil nur vorne an der Brust auf Spannung läuft, weil er muss die ganze Zeit gegen eine gewisse Spannung angehen, was meiner Meinung nach auf Dauer zu Verspannungen in der Muskulatur führt.
Auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Mhm. Ja.
Ja, was haben wir noch? Also oft, was ich, nicht oft, aber doch oft nutze ich die Hundebox, ist ja auch ein Hilfsmittel. Im Auto, zu Hause, zur Ruhe kommen.
Ein tolles müssen wir aber jetzt,
ja, müssen wir aber nicht mehr extra drauf eingehen. Wir haben ja einen
Podcast zugemacht.
Genau. Dann noch genutzt die Hundepfeife.
Ja.
Muss man jetzt aber auch nicht, ne? Es halt muss konditioniert werden und dient dem Rückruf oder einem Stopppfiff oder einem Pfiff zum Ablegen. Ich denke, jeder weiß, was eine Hundepfeife ist, müssen wir jetzt auch nicht weiter drauf eingehen.
Wir können ja mal noch einen Podcast zum Thema Abrufen machen und dann würden wir mit der Pfeife das nochmal genau besprechen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ist vielleicht nochmal ein
gutes Thema. Der Maulkorb.
Ja, auch ein sehr wichtiges Hilfsmittel.
Genau, ist leider in der Menschenwelt sehr negativ gesehen, ne? Der arme Hund mit Maulkorb.
Ja, aber wobei es ja inzwischen auch diese hübschen, bunten gibt aus dem Biotanmaterial. Wobei, wenn der Hund wirklich ein Thema hat mit dem Beißen, denke ich mal, halten die Dinger da nicht so viel ab. Aber das sieht auf jeden Fall ein bisschen netter aus. Und in den öffentlichen Verkehrsmitteln braucht man einen. Und ich mache es manchmal auch mit Menschen, wo der Hund ein Thema mit Menschen hat und einfach um das ein bisschen abzuschrecken, dass da nicht jeder hin krapscht und versucht den Hund anzufassen, sondern damit er wirklich mal ein bisschen gefährlicher aussieht und die Leute ihn einfach in Ruhe lassen.
Ja. Wobei das ja absurd ist, ne? Der Hund hat einen Maulkorb an, man weiß, er kann nicht beißen, aber gleichzeitig vermittelt das einem anderen Mensch, oh, der Hund hat einen Maulkorb an, also der ist gefährlich, da gehe ich nicht hin.
Ja, leider geht's manchmal nur so. Reden kannst du ja manchmal im Himmel des Jahrmarkt und das interessiert keinen. Also, ja, dafür ist ein Maulkorb ganz gut. Wie gesagt, ich würde mit jedem Welpen schon ein Training machen mit dem Maulkorb. Das heißt, den sehr positiv belegen, irgendwie mit irgendwas Leckerem einschmieren innen, wo der erstmal rausschleckern kann. Weil in den öffentlichen Verkehrsmitteln, ob das jetzt Bahn ist oder U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn, brauchst du so ein Ding auf jeden Fall. Und da sollte man es auf jeden Fall mitführen.
Das wäre Maulkorbaufbau vielleicht auch mal eine
ein Thema,
extra?
Ja. Ja, ne? Schreib mal auf. Du schreibst gerade, sehe ich so schön.
Ja, genau.
Genau. Was ich nicht so günstig finde, sind diese Nylon-Maulkörbe, die quasi bloß so eine Maulschlaufe. Die sind oft viel zu eng. Der Hund kann nicht richtig hecheln, der schwitzt da drunter. Und der könnte ja trotzdem noch beißen, außer man macht es wirklich so eng, dass er seinen Fang überhaupt nicht aufbekommt.
Mhm, genau.
Also die Dinger finde ich doof. Ich finde, aus Leder finde ich super. Es sollte also schön bequem auch sein für einen Hund. Und ich würde es immer irgendwie anpassen lassen oder auch anfertigen lassen. Metall finde ich auch ungünstig, tut weh, auch wenn der Hund mal aneckt. Sowohl bei ihm selbst tut's weh, als auch bei dem Menschen, wo er vielleicht mal anstößt oder so.
Ja, wobei ich glaube, dass wenn ein Hund richtig aggro ist, dass das Teil ist, was am ehesten auch einen Biss verhindern kann.
Da hast du recht.
Wobei auch so ein Biotane-Maulkorb, ne, der Hund kann zwicken, aber dadurch, dass ja vorne Bänder sind, wird er nicht den kompletten Arm zum Beispiel ins Maul nehmen können.
Es
ne?
ist schon ein guter Schutz. Und aus Plastik gibt es ja auch welche, die sind auch nicht so teuer. Man muss einfach immer gucken, dass das Ding nicht so sehr im Auge drin hängt oder überhaupt gut sitzt und den Hund dann nicht irgendwie noch zusätzlich behindert und dann auch wieder wie beim Halti super positiv belegen, in kleinen Schritten dran gewöhnen und so, dass der Hund das Ding einfach gut akzeptiert. Aber wichtig ist der für viele Einsätze schon.
Welchen Maulkorb ich am häufigsten empfehle, aber der geht halt nicht für Kurzschnauzen und der geht auch nicht bei Hunden wie einem Windhund, die eine sehr lange spitze Nase haben.
Mhm.
Wieder, ne, ich erwähne, keine bezahlte Werbung, aber von Baskerville, der Ultra. Der ist nämlich, der geht nur um die Schnauze und nach hinten hin hat der nur Bänder. Bei vielen Maulkörben ist es ja so, dass eine Verbindung nach hinten erst nochmal so ein Kunststoffteil ist. Und je nachdem, wie breit der Kiefer von einem Hund ist, finde ich immer, scheuert dieses Kunststoff an dem Kiefer. Und wenn da nur ein Band rumgeht und der hat vorne eine große Öffnung für die Nase, so dass auf der Nase tatsächlich nichts scheuert. Und unten ist die Öffnung auch relativ groß, also so, dass man den Hund einfach durch den Maulkorb belohnen kann. Und beim Maulkorbtraining mache ich ja immer nach, also wenn man denn mal so weit ist, dass man dem Hund das Ding kurz anziehen kann, dass ich dem ein Futtersuchspiel mit dem Maulkorb beibringe, um den einfach länger anzulassen, aber er kann trotzdem was tun. Und da ist die Öffnung unten so groß, dass der Hund super gut mit der Zunge was vom Boden auflecken kann. Und die sind nicht so hart wie ein Metallmaulkorb und nicht so starr wie diesen billigen Plastikdinger. Aber sie sind auch nicht so verformbar wie ein Leder- oder ein Biotane-Maulkorb und gehen immer wieder in ihren Ursprungszustand zurück. Also die finde ich sehr, sehr angenehm, aber wie gesagt, passen halt nicht an jede Hundeschnauze.
Ja, das ist, glaube ich, aber das größte Problem, weil jede Hundeschnauze ist ja wirklich anders geformt und länger, kürzer oder kaum vorhanden. Also das ist dann schon wichtig, dass man da genau guckt und probiert und macht oder halt anfertigen lässt. Okay, ja, dann vielleicht noch kurz zu solchen Impulsgeräten. Da gibt es ja einmal dieses Clefx oder Bellex. Das ist so ein Halsband, was so ein Wasser-Gas-Gemisch, teilweise auch einen Zitronenduft versprüht, wenn der Hund bellt. Problem,
Antibellhalsband
so ein
genannt, sozusagen,
Antibellhalsband,
ne?
genau. Und das sprüht halt auch, wenn ein anderer Hund bellt. Ich habe auch schon erlebt, wenn die Tür laut zugeschlagen wird, also so ein lautes Geräusch kommt, sprüht das auch. Also wenn eine Autotür knallt oder so. Und ja, und entweder wird der Hund durch dieses Ding total verunsichert. Oder es wird ihm egal und der bellt weiter. Und außerdem hatten wir auch schon oft darüber gesprochen, finde ich es einfach wichtig. Der Hund ist ein soziales Lebewesen. Der sollte bitteschön, wenn er korrigiert wird, dann auch von seinem Menschen korrigiert werden. Also das empfehlen wir überhaupt gar nicht. Dieses Anti-Bell-Halsband.
Ja, genau,
Ja.
das geht überhaupt gar nicht. Dann gibt es ja vor allen Dingen, die reagieren ja, die Antibellhalsbänder, die reagieren ja über ein Mikrofon. Das heißt, wenn
Genau.
ein Geräusch in der Umgebung ertönt oder ein anderer Hund nebendran bellt, ne, dann löst das Ding auch aus. Womit soll der Hund es bitte schön verknüpfen?
Ja, genau. Das habe ich ja von gesagt. Das ist also sehr, sehr ungünstig. Und ja, das geht gar nicht. Und vor allen Dingen, das wird manchmal eingesetzt von Menschen, wo der Hund bellt, wenn er alleine zu Hause ist. Was für ein Käse. Ich muss doch gucken, warum macht der Hund das denn? Was hat er denn? Wieso bellt er denn? Dem geht's ja auch nicht gut. Jetzt hat er irgendein starkes Problem, aufgrund dessen er bellt, und dann wird er noch mit so einem Ding oder durch so ein Ding besprüht, was also
Anonym korrigiert
anonym
sozusagen, ne?
korrigiert. Also das ist so unfassbar bescheuert, was man dem Hund da antut. Also nee. Und das finde ich einfach, es ist eine Symptombekämpfung und keine Korrektur, wo der Hund weiß, wo es herkommt. Und dann fühlt er sich, wenn man Pech hat, in den eigenen vier Wänden nicht wohl. Und dann kann es passieren, hatte ich alles schon, dass der Hund dann anfängt, weil er ja nicht mehr bellen kann, weil er Schiss hat, trotzdem das Problem noch da ist, dass er zum Beispiel sich die Pfoten aufbeißt oder sich Fell
Klar.
rausreißt oder in die Rutenspitze beißt, bis die blutet, weil er dann seinen Stress auf die Art und Weise abbaut. Also das
Ja.
will ich jetzt so gar nicht so weiter ausweiten. Wir haben ja gesagt, wir wollen nur kurz erwähnen, dass es sowas gibt und dass wir das einfach nicht gutheißen können, sowas.
Genau, dann gibt es noch das berühmte Teletac, also das Stromhalsband.
Genau.
Gesetzlich eigentlich, also die Nutzung ist verboten, der Kauf aber nicht. Also totaler Quatsch. Also brauchen wir auch jetzt gar nicht drüber diskutieren, wird meiner Erfahrung nach häufig noch von Jägern eingesetzt und von Hunden, die irgendwie einen starken Jagdtrieb haben.
Na, von Hunden nicht.
Nee, ja, natürlich, ne?
Ein Hund würde sich
Danke für
sowas
die.
nicht freiwillig umschneiden.
Danke für die Korrektur, Carola. Hat auch nicht wehgetan.
Nein, ich weiß ja, was du meinst, aber.
Nee. Genau.
Ja, also die Dinger, das gibt's gar keine Diskussion drüber. Und weißt du, Vera, ich werde nie vergessen, ich weiß nicht, ob es Martin euch auch erzählt hat. Martin ist ja ein verrückter Kerl in der Beziehung, der hat ja sowas immer am eigenen Körper ausgetestet. Und der hat damals gesagt, der hat dann, da gibt's ja, ich weiß gar nicht, 6 oder 8 Stufen. Und bei der vollen Stärke tat ihm sein ganzer Arm weh und die Schulter. Also er hatte heftigste Schmerzen und hat das noch 2 Tage lang gemerkt. Das musst du dir mal reinziehen. Ein erwachsener Mann, ne? Mhm. Der auf Stufe 8 mal kurz so einen Impuls setzt, hat da 2 Tage noch Schmerzen. Also mehr wollen wir dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Es ist einfach.
Nee.
Ich sag jetzt mal Scheiße.
Genau.
Okay.
Dann das Sprühimpulsgerät, ne? Also das ist was, habe ich tatsächlich auch seit vielen Jahren, ne, wenn man das mal mit einem Kunden einsetzen müsste. Das ist basiert über eine Funksteuerung mit Luft, Wasser oder Zitronenduft. Also die gibt's ja auch unter unterschiedlichen Namen werden die vertrieben. Mhm. Ich glaube, ein gängiger Name ist Dog Trainer oder sowas.
Master Plus.
Und Master Plus, genau. Ja. Ich habe es genau ein einziges Mal genutzt und bei dem Hund hat das so, ne, der war jetzt nicht ganz so sensibel, hat nicht so den Erfolg gehabt und ich sag auch immer, ich finde, ein Hilfsmittel muss, wie sagt man so schön, Preis-Leistung, ne? Also
das ist schweineteuer, ne?
Ja, ich meine jetzt gar nicht so tatsächlich den Preis, aber wenn ich sowas anwende, dann muss es auch entsprechend für den Hund mehr Lebensqualität bedeuten. Genau. Ne, darum geht's. Und wenn ich sowas dauerhaft einsetzen muss und permanent nur über Meideverhalten geht, dann kann das nicht sein. Das ist ja genau wie mit einer Wasserflasche oder mit einer Wasserpistole, die ich jetzt, der Strahl ist viel zu gering, aber Wasserstrahl, Wurfkette, Diskscheiben, Klapperdose und so ein Kram. Mhm. Ne? Das nutzt man ja, um einen Hund an gewissen Stellen das Verhalten zu unterbinden. Und da würde ich gerne dazu sagen, dass ein Verhalten, wenn ich es korrigieren will, immer im Ansatz unterbunden werden muss und nicht der Hund bellt schon zum 75. Mal und jetzt reicht es mir und jetzt korrigiere ich.
Mhm, genau.
Ne?
Genau.
Also ich versuche wirklich weitestgehend Hilfsmittel, die korrigieren sollen, weitestgehend zu vermeiden. Ne? Natürlich nutze ich diese Hilfsmittel, die wir eben angesprochen haben, wie Halsbandleine, Schleppleine etc. pp. Aber sowas hier, da nutze ich als Hilfsmittel lieber den Mensch, der seinen Körper ja immer dabei hat.
Genau.
Ja, auf die Art und Weise.
Ja, da bin ich voll bei dir. Es geht mir auch so. Ich habe auch einen Master Plus im Schrank und ich habe es, glaube ich, 2-mal benutzt. Einmal bei so einem Beagle. Der hat das dann, dieses Sprühen, mit einem langen Grashalm verknüpft. In dem Moment, wo das gesprüht hat, hat der so einen langen Grashalm vor der Nase gehabt. Und jedes Mal hast du dann gesehen, wenn so ein langer Grashalm irgendwo rausragte, hat er erstmal so geguckt, huch, sprüht das? Aber es ist ein Abbruchssignal, es ist auch vertretbar, wenn man ein Anti-Jagd-Training macht. Aber erst weiter am Ende einer langen Trainingskette, sage ich jetzt mal. Es wird oft unterschätzt, finde ich, wobei so viele Leute setzen das nicht ein, aber die denken, da kommt ja nur Wasser, aber auch da bei einer falschen Anwendung kann es auch ein Trauma auslösen und der psychische Schaden kann auch groß sein. Und man sollte wirklich sich da professionelle Hilfe suchen, wenn man es machen möchte. Und ich finde halt vorher erstmal, es ist ja immer wieder nur eine Symptombekämpfung, wichtig, ganz viele andere Dinge zu machen und ja, also genau. Und wie du schon sagst, ich finde es auch besser mit dem Körper, mit der Körpersprache und indem die Beziehung irgendwann gut ist zwischen Mensch und Hund, diese ganzen Dinge dann auf die Reihe zu kriegen. Jo, Vera, unsere Zeit ist so weit schon vorangeschritten. Du wolltest immer mit Easy spazieren gehen. Aber ich glaube, wir haben auch die wichtigsten Sachen erwähnt. Vielleicht noch eins, dieses Vibrationshalsband, das nutze ich tatsächlich, wenn auch selten, weil ich habe nicht so oft taube Hunde im Training, da konditioniere ich den Hund aber auch gut drauf, um mal so einen tauben Hund quasi ansprechen zu können. Dass der ein Signal kriegt, diese Vibration, und dann weiß, okay, ich muss mich umgucken, weil mein Mensch will irgendwas zu mir sagen. Der hört es ja nicht mehr, der arme Kerl.
Genau, aber das, dann muss es halt positiv belegt werden. Und absolut, das kann man durchaus. Absolut. Und ansonsten wird diese Vibration ja auch häufig als Warnung vor dem Sprühen benutzt oder als Warnung vor dem Strom. Also dass diesen Vibrationsimpuls haben ja viele Stromhalsbänder als auch diese Sprühimpulsgeräte. Genau. Aber genau, an der Stelle würde ich das auch nutzen, auf jeden Fall.
Genau.
Wenn es halt positiv belegt wird. Und dann muss ich sagen, habe ich eigentlich überall Häkchen hier hinter gemacht. Ja, was wir jetzt nicht erwähnt haben, sind so Sachen wie Klicker und Targetstab, was ich im Prinzip auch nur im Tricktraining benutze oder im Assistenzhundetraining. Da benutze ich Klicker dann auch noch häufiger.
Du, da gibt's noch viel mehr. Ich würde sagen, da machen wir nochmal einen extra Podcast zu, wo wir mal über die ganzen Dinge sprechen, Spielzeuge oder wie gesagt Hilfsmittel, um den Hund zu beschäftigen. Gibt ja gut eine Menge Sachen, die man da auch einsetzen kann. Und für mich gehört da der Klicker und der Targetstab dazu. Es ist einfach auch eine Form der Beschäftigung, dass man dem Hund da so ein paar nette Sachen beibringt, wenn Mensch und Hund dran Spaß haben. Also das können wir vielleicht da dann mal noch mit einbauen.
Stimmt, genau, das ist doch auch eine gute Idee.
Haben wir doch gleich wieder ein paar Themen für die nächsten Sachen.
Sehr gut. Okay. Gut. Meine Liebe, dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntagnachmittag. Der ist nämlich heute ein Sonntag.
Ja, heute ist Sonntag.
Die Sonne ist jetzt hier auch weg, aber
bei dir ist wenigstens noch hell, bei mir ist schon dunkel. Wie kommt das denn?
Echt? Du, in Spanien war es tatsächlich fast eine Stunde länger hell als hier.
Echt? Auf nach Spanien. Aber es wird ja jetzt bei uns auch, es geht ja wieder vorwärts.
Und falls jetzt irgendwelche Menschen sagen, oh Gott, Spanien, Hochrisikogebiet, ne? Wir waren mit dem Wohnmobil unterwegs und außer auf dem Campingplatz hat man eigentlich kaum Menschen getroffen, weil wir natürlich die großen Städte jetzt auch gemieden haben. Und ansonsten war da alles wie ausgestorben. Also Wahnsinn. Von daher, ich hatte eine schöne Zeit.
Ja, das ist die Hauptsache. Ja. Na gut, liebe Vera. Dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Nachmittag und einen schönen Abend und einen guten Dankeschön. Start in die neue Woche.
Und dir ebenso.
Dankeschön.
Bis bald. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao. Tschüss.